Das Buch der Apostelgeschichte ist ein Buch voll Wachstum. Und wir haben immer wieder gemerkt, wie Lukas seine eigene Einteilung seines Buches gemacht hat, indem er uns in Abständen immer wieder darauf aufmerksam gemacht hat, dass das Wort Gottes gewachsen ist oder dass die Gemeinden gewachsen sind. Und zwar ist das Wort Gottes gewachsen und sind die Gemeinden gewachsen, nicht immer in einer freundlichen Atmosphäre. Sehr oft war die Atmosphäre sogar feindlich dem Evangelium gegenüber. Und trotz aller Opposition ist das Wort gewachsen, sind die Gemeinden gewachsen. Und in jedem Teil dieses Buches treffen wir bestimmte Punkte, wo die Aposteln Entscheidungen treffen mussten, was sie glaubten und wo sie stehen sollten. Und wenn wir diese Divergenzpunkte, wie ich sie beschrieben habe, betrachten, sehen wir genau, was das Wesen des Christentums eigentlich ist. Und kurz auch heute zusammenzufassen, im ersten Teil ging es um die Person und Identität von Jesus Christus, unseres Herrn. Offizieller Judaismus hat ihn als Herr, als Messias und besonders als Sohn Gottes abgelehnt. Aber die Jünger haben klar gepredigt, er sei der Sohn Gottes, der jüdische Messias. Und dann haben wir das Christentum betrachtet in Verhältnis mit dem Tempel in Jerusalem. Zunächst einmal der Tempel als Zugang zu Gott. Und wir haben gemerkt, was für einen gigantischen Unterschied es eigentlich zwischen Judaismus und Christentum zu diesem Punkt gibt. Unter Judaismus durfte man nicht in die unmittelbare Gegenwart Gottes eingehen. Warum? Weil keine passende Antwort zur Schuld der Menschen gefunden wurde. Aber jetzt, da Jesus Christus gekommen ist als Lamm Gottes und ist für alle Sünden gestorben, darf ich, der an ihn glaube, unmittelbarer Eingang in seine Gegenwart genießen. Mit Freimütigkeit darf ich in das Heiligtum durch das Blut Jesu hineintreten. Und dort haben wir auch gemerkt, den großen Unterschied, den großen Divergenz zwischen Christentum und Judaismus. Und nach wie vor geht es um unser Heil. Das ist kein technischer Punkt, so für die Akademiker oder Professoren. Das gehört zum Wesen unseres Heils. Dann haben wir Judentum betrachtet, dem Christentum gegenüber, was das Evangelium im missionarischen Sinn betrifft. Wir haben gemerkt, dass plötzlich ungefähr so 33, 34 nach Christi ist eine missionarische Bewegung aus dem Judentum entstanden, die nie zuvor entstanden ist. Warum? Weil Judaismus in der Altwelt ein Zeugnis für Gott war, ein Zeugnis gegen Abgötterei. In ihrem Tempel in Jerusalem gab es kein Götzenbild. Der einzige Tempel in der ganzen Welt, wo kein Götzenbild gab. Ein klares Zeugnis für den einen, einzigen, transzendenten Gott, der alles geschaffen hat. Und dann darüber hinaus hat Judaismus die Bibel, die wir das Alte Testament nennen. Und dort auch haben wir ein Zeugnis zur Existenz Gottes und sein Eingreifen immer wieder in der Weltgeschichte. Wie und warum er die Nation von Israel gewählt hat. Und trotz allem haben wir gemerkt, dass etwas gefehlt hat. Der äthiopische Kämmerer unterwegs zurück von Jerusalem hat entdeckt etwas, das er in Jerusalem nicht bekommen hatte. Dass es jemand in die Welt gekommen ist, der für alle Sünden gestorben ist, Lamm Gottes, der leidende Diener, der alle unsere Sünden auf sich selbst getragen hat. Und wir haben diese Tatsache, dieses wunderbare Evangelium als Antrieb gesehen, als Antrieb für diese missionarische Bewegung, die bis zum heutigen Tag noch in Betrieb ist. Genau dasselbe gilt für die Bekehrung Saulus, des größten Missionars der Weltgeschichte. Und dann im dritten Teil haben wir gesehen, dass dieses Evangelium größer war. Dieses Evangelium war für die ganze Welt und müsste letzten Endes hinüberspringen über die Mauer, die um die jüdische Nation durch das Gesetz und durch ihre Regeln damals gab. Aber wie könnte das geschehen? Die dürften mit einem Heiden nicht trinken. Es wäre schwierig, mit irgendjemand über das Evangelium zu sprechen, wenn man nicht bereit wäre, mit ihm zu trinken. Dann haben wir gemerkt, diese wunderbare Sache, die Gott in der Geschichte getan hat, diesen neuen Begriff der Heiligkeit haben wir gesehen. Jetzt nicht mehr eine Heiligkeit auf der Ebene von Kindern, das heißt getrennt sein, sondern eine Heiligkeit, wo Gott Menschen, sündige Menschen genommen hat und sie eins mit ihm gemacht hat. Menschen im Heiligen Geist getauft, von Gott den Heiligen Geist empfangen und jetzt mit einem neuen Leben innerhalb von sich haben sie die Kraft, hinaus in die Welt mit dem Evangelium zu gehen, ohne notwendigerweise durch die heidnische Gebräuche und Sitten infektiert werden zu müssen. Daher, der dritte Teil der Apostelgeschichte hat mit diesem Begriff des Heiligseins zu tun. Und damit kommen wir jetzt zum vierten Teil der Apostelgeschichte. Und wie immer möchte ich einfach darauf hinweisen, zunächst einmal, was der Inhalt ist. Und Inhaltsverzeichnis steht auf der Wand hinter mir. Eine gute Übung für diejenigen mit schlechten Augen. Ich bitte um Verzeihung. Zunächst einmal merken wir, dass der vierte Teil der Apostelgeschichte läuft von Kapitel 12, Vers 24, wo wir unseren zusammenfassenden Vers finden, das Wort des Herrn aber wuchs und mehrte sich. Und der Teil endet in Kapitel 16 und Vers 5. Die Gemeinden nun wurden im Glauben befestigt und nahmen täglich an Zahl zu. Immer wieder jeden Abend haben wir festgestellt, dass der Schlüssel hängt neben der Eingangstür. Und auch heute ist es der Fall, dass wenn wir feststellen wollen, was das Hauptthema jedes Teils eigentlich ist, dann müssen wir genau betrachten, was ganz am Anfang kommt. Also, lassen wir jetzt ganz kurz eine Skizze des Inhalts machen und dann werde ich noch einmal durchlaufen, damit wir die Zusammenhänge besser verstehen können. Also, wir lesen in Kapitel 25, in Vers 25 von Kapitel 12, Barnabas aber und Saulus kehrten, nachdem sie den Dienst erfüllt hatten, von Jerusalem zurück und nahmen auch Johannes mit dem Beinamen Markus mit. Und dann lesen wir eine Beschreibung der Gemeinde in Antiochien. Das heißt, wir lesen zunächst einmal von Männern, die von Jerusalem gekommen sind. Ich sage das so, weil wir werden ganz bald andere Männer aus Jerusalem treffen, aber Männer einer völlig unterschiedlichen Art. In dieser Gemeinde in Antiochien, eine sehr interessante Gemeinde, weil es ein internationales Leiterteam besaß, darunter vielleicht zwei Schwarzen, soweit ich die Namen verstehe. Eine sehr merkwürdige Gemeinde, und wir haben von dieser Gemeinde etwas gelernt gestern Abend. Wie diese Gemeinde ganz unabhängig von Einfluss in Jerusalem entstanden ist, und die Aposteln haben Barnabas geschickt, und er war ein guter Mann und voll Heiligen Geistes, und daher hat er sie ermahnt, bei dem Herrn zu verharren. Und so ist die Gemeinde gewachsen, und wir lesen hier, dass in dieser Gemeinde damals gab es Propheten und Lehrer. Und während sie aber dem Herrn dienten, fasten, sprach der Heilige Geist, sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus. Und das haben die gemacht. Und ausgesandt von dem Heiligen Geist sind sie nach Seleucia gefahren und dann sind sie übers Meer ein bisschen nach Zypern. Und in der Synagoge dort haben sie das Wort Gottes gepredigt. Durch die ganze Insel sind sie gegangen bis nach Paphos und dann fanden sie einen falschen Propheten. Es gab in der Gemeinde in Antiochien Propheten und Lehrer. Und die Opposition, die wir als erste Opposition in diesem Teil treffen, ist eine Opposition von einem falschen Propheten, der versucht hat, den Prokonsul vom Glauben abwendig zu machen. Das heißt von dem Glauben. Das Wort Glaube hat mehr oder weniger zwei Hauptbedeutungen. Zunächst einmal der Glaube im Sinne von den Tatsachen, die wir glauben müssen. Wenn ich das als der objektive Glaube beschreibe, Sie werden mich verstehen. Die Tatsachen, die wir glauben müssen, wie die Auferstehung Christi, sein Tod für unsere Schuld und so weiter. Dann gibt es mein persönlicher Glaube. Das heißt mein Vertrauen in ihm. Und das ist die subjektive Seite. Und wir brauchen beide. Hier versuchte dieser falsche Prophet, den Prokonsul von dem Glauben abwendig zu machen. Er wollte nicht, dass der Prokonsul diese neue Lehre hörte. In der Gemeinde waren Propheten und Lehrer. Opposition von einem falschen Propheten, der nicht will, dass der Prokonsul die Lehre hört. Lesen wir dann etwas später und wir merken, dass Paulus hat einen Wunder durch die Kraft des Herrn getan. Vers 11, und jetzt siehe, die Hand des Herrn ist auf dir und du wirst blind sein und die Sonne eine Zeit lang nicht sehen. Und sogleich fiel Dunkel und Finsternis auf ihn. Und er tappte umher und suchte solche, die ihn an der Hand leiteten. Durch Paulus ist ein Wunder auf diesen falschen jüdischen Propheten geschehen. Und er ist blind geworden, vorübergehend. Es wäre sehr leicht, einen langen Abstecher jetzt zu machen. Weil was hier wir sehen in Keim, ist auf die ganze Nation geschehen. Wie Paulus in Römerbrief und Kapitel 11 sagt, Verstockung in Teil ist Israel widerfahren. Warum? Weil sie das Evangelium abgelehnt haben. Aber das ist außerhalb des Rahmens unserer jetzigen Betrachtung. Ich möchte einfach darauf hinweisen, was die Reaktion des Prokonsuls war. Ein merkwürdiger Wunder ist geschehen. Und wir hätten vielleicht erwartet, Vers 12, Denn als der Prokonsul sah, was geschehen war, glaubte er, erstaunt über den Wunder des Herrn. Aber das lese ich nicht. Was ich hier lese ist, dass er glaubte, erstaunt über die Lehre des Herrn. Also, wenn wir das alles zusammenstellen, ist die Botschaft ziemlich klar, nicht wahr? In diesem Teil der Apostelgeschichte werden wir über die Lehre lernen. Welche Lehre? Die Lehre der Tatsachen, die zum Beispiel Paulus zu diesem Prokonsul gepredigt hat. Die Lehre, die gleich der Glaube ist. Wir gehen jetzt ein bisschen weiter. Wir machen einfach ein Verzeichnis, damit wir verstehen, was der Inhalt ist. Die kamen dann nach Perge in Pamphylien und Johannes sondert sich von ihnen ab und kehrte nach Jerusalem zurück. Und dann kamen die anderen nach Antiochien in Pisidien und dort hat Paulus in der Synagoge ein Predigt gehalten. Das ist eine wunderbare Gepredigt. Über die Befreiungen Gottes in der Geschichte von Israel. Er hat zu Juden gepredigt und daher fing er an, wo sie waren. Er kam und saß sozusagen, wo sie saßen. Und er hat angefangen zu predigen, von was sie schon verstanden hatten. Und er hat bewiesen, wie in der Geschichte immer wieder Gott sie von Knechtschaft befreit hat. Und dann kam er letztlich zu der größten Knechtschaft von allen Knechtschaften. Das heißt die Knechtschaft, die Sklaverei der Sünde. Und er spricht von dem Herrn Jesus als Nachkommen Davids des Königs. Und wir lesen, was er betont, zunächst einmal in Vers 23. Aus dessen Nachkommenschaft hat Gott nach Verheißung dem Israel als Erretter Jesus gebracht. Jesus als Erretter. Dann in Vers 26. Ihr Brüder, Söhne des Geschlechts Abrahams und die unter euch Gott fürchten, uns ist das Wort dieses Heils gesandt. Erretter, Heil. Vers 47. Denn so hat uns der Herr geboten, ich habe dich zum Licht der Nationen gesetzt, dass du zum Heil seiest bis an das Ende der Erde. Aber Sie sagen, das Wort Heil kommt immer wieder in Lukas Evangelium vor. Schlagen Sie nachher eine Konkordanz auf. Hier in dieser Predigt gibt es eine scharfe Einstellung sozusagen über eine bestimmte Aspekt der Lehre. Und dieser Aspekt ist die Lehre des Heils in Christo als Erretter. Sie hat Paulus hier in der Synagoge dort gepredigt. Und die Lehre des Heils hat zu tun mit folgenden sehr wichtiger Tatsache. Vers 37, so sei es euch nun kund, ihr Brüder, dass durch diesen euch Vergebung der Sünden verkündigt wird. Und von allem, wovon ihr durch das Gesetz Moses nicht gerechtfertigt werden konntet, wird durch diesen jeder Glaubenden gerechtfertigt. Es geht um Rechtfertigung aus Glauben. Dann als Folge davon, sehr viele Leute wollten ihn hören, fast die ganze Stadt ist gekommen, um das Wort Gottes zu hören. Aber, Vers 45, als die Juden die Volksmenge sahen, wurden sie von Eifersucht erfüllt und widersprachen dem, was Paulus geredet wurde und lästerten. Hier kommt die zweite Opposition in diesem Teil. Die erste Opposition kam von einem falschen jüdischen Propheten. Und hier kommt es nach wie vor leider von den Juden, und sie sprechen gegen, was Paulus gesagt hat. Und das Ergebnis davon war, dass die Leute aus den Nationen, die das gehört haben, die Heiden, Vers 48, freuten sie sich und verherrlichten das Wort des Herrn. Und das wird immer wieder betont in diesem Teil. Das Wort des Herrn, der Glaube, die Lehre. Die Juden aber erregten die anbetenden vornehmen Frauen und die Ersten der Stadt und erweckten eine Verfolgung gegen Paulus und Barnabas und vertrieben sie aus ihren Grenzen. Und sie kamen nach Ikonium. Also sehr gut. Und dann etwas später, nachdem die Juden noch einmal versuchten, Paulus anzugreifen, ihn zu misshandeln und zu steinigen, die müssen wieder fliehen. Und die kamen letzten Endes nach Lystra, Vers 8 von Kapitel 14. Und dort war ein Mensch, der kraftlos an den Füßen war, lahm von seinem Mutterleib an. Und Paulus hat durch die Kraft des Herrn ein Wunder getan. Und das Ergebnis ist sehr interessant. Vers 11. Als die Volksmenge aber sah, was Paulus tat, erhoben sie ihre Stimme und sagten auf Lukaonisch, hier ist ein Merkmal eines Augenzeugens. Lukas erinnert sich daran vielleicht und hat jemand gefragt, was gesagt würde in dieser Sprache. Auf Lukaonisch, die Götter sind den Menschen gleich geworden und sind zu uns herabgekommen. Und sie nannten den Barnabas Zeus, den Paulus aber Hermes, weil er das Wort führte. Der Priester des Zeus-Tempels aber, der vor der Stadt war, brachte Stiere und Kränze an die Tore und wollte mit der Volksmenge opfern. Als aber die Apostel Barnabas und Paulus es hörten, zerrissen sie ihre Kleider, sprangen hinaus unter die Volksmenge und riefen, sprachen, Männer, warum tut ihr dies? Die wollten ihnen opfern. Die waren gerade dabei, diese Lukaoner, das erste Gebot zu brechen. Und Paulus und Barnabas sagten, stopp, kamen die Juden zu dieser Volksmenge und hörten zu, was machen diese zwei, die dieses Evangelium von freier Gnade predigen. Oh, was ist das? Oh. Die sagen zu den Heiden, aufzuhören mit Götzendienst. Also dann haben alle Juden geklatscht und haben gesagt, wunderbar Paulus, wir haben das Evangelium falsch verstanden und jetzt sehen wir ein, das was du predigst, ist genau was wir glauben, dass man nie opfern sollte. Leider kann ich das nicht sagen. Die Juden haben Steine genommen und Paulus gesteinigt. Interessant, nicht wahr? Genau in dem Augenblick, wo Paulus bewies, dass er gegen Götzendienst war. So ist der menschliche Herz. Aber Gott hat gesiegt. Und Paulus und Barnabas, die gingen weg. Und die machten sehr viele zu Jüngern. Vers 21. Und dann lesen wir 14, 21 bis 28, die kehrten zurück und sie befestigten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, in dem Glauben zu verharren. Und sagten, dass wir durch viele Trübsäle in das Reich Gottes eingehen müssen. Die wählten in jede Gemeinde Älteste, beteten sie mit Fasten, befahlen sie dem Herrn, an den sie gläubig geworden waren. Und so, wir lesen hier, dass sie machen eine Rückreise und kommen letzten Endes wieder nach Antiochien. Und damit ist die erste Hälfte dieses Teils beendet. Fingen Antiochien an, die machten eine Reise nach Zypern und dann ringsum und zurück. Und dann lesen wir, das wunderbare Bericht, Vers 27, als sie aber angekommen waren und die Gemeinde zusammengebracht hatten, erzählten sie alles, was Gott mit ihnen getan und dass er den Nationen eine Tür des Glaubens aufgetan habe. Wunderbar ist es nicht. Wir fangen an mit einem Menschen, der versuchte, den Prokonsul abwendig zu machen vom Glauben. Er versuchte, die Tür zu schließen. Und wir enden mit einem hervorragenden Bericht, dass Gott eine Tür geöffnet hat. Das soll uns ein bisschen Kraft geben, nicht wahr? Der kleine Mensch versucht, die Tür zu schließen. Aber es ist Gott, der die Türe öffnet. Und damit ist dieser Teil geendet. Noch eine Sache möchte ich sagen, und das heißt ganz klar, dass die Opposition in diesen vier Geschichten hier, vier kleinere Teilen, kommt von draußen. Einem falschen jüdischen Propheten, die Volksmenge der Juden, die versuchten ihn zu steinigen, von außen. Aber dann jetzt in Kapitel 15, Vers 1. Und einige kamen von Judäa herab und lehrten die Brüder, wenn ihr nicht beschnitten worden seid nach der Weise Moses, so könnt ihr nicht errettet werden. Noch einmal Männer aus Jerusalem. Aber welche Männer aus Jerusalem? Die kommen zu der Gemeinde in Antiochien und sagen, die Methode, wie man gerettet werden muss, ist, dass man muss sich beschnitten lassen nach der Weise Mose. Hier ist eine sehr wichtige Frage und wir merken zunächst einmal, dass die Frage mit christlicher Lehre zu tun hat. Und zwar die Lehre der Errettung. Genau die Lehre, die Paulus in dieser Predigt betont hatte. Die Lehre des Heils. Wie wird der Mensch eigentlich geheilt? Eine Frage, die vielleicht die wichtigste Frage in der ganzen Geschichte ist. Und es entstand eine Zwiespalt. Und Paulus und Barnabas standen zusammen gegen diesen Irrlehrer. Und dann müssten sie, um diese Frage zu klären, nach Jerusalem gehen. Und die kamen nach Jerusalem und merkwürdigerweise lesen wir in Vers 5, einige aber von denen aus der Sekte der Pharisäer, die gläubig waren, traten auf und sagten, man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz Moses zu halten. Die gläubig waren? Was, woran haben sie geglaubt? Das müssen wir ein bisschen in der Luft lassen für den Augenblick. Aber hier waren Leute angeblich von innerhalb der Gemeinde jetzt, die sagten, naja, was diese Lehrer zu euch in Antiochien gelehrt haben, das ist richtig. Das ist die Methode des Heils. Und dann alle Aposteln und Ältesten kamen zusammen und Petrus sagte Folgendes. Vers 8, und Gott, der Herzenskenner, gab ihnen Zeugnis, indem er ihnen den Heiligen Geist gab, wie auch uns. Und er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, da er durch den Glauben ihre Herzen reinigte. Nun denn, was versucht ihr Gott, ein Joch auf den Hals der Jünger zu legen, das weder unsere Väter noch wir zu tragen vermochten? Vielmehr glauben wir Juden, durch die Gnade des Herrn Jesus in derselben Weise errettet zu werden, wie auch jene. Ganz eindeutig klar, nicht durch die Beschneidung, nicht durch diesen auf ein Baby vollzogenen Ritus wird der Mensch gerettet. Nur durch Glaube an Jesus Christus, sowohl für Jude als auch für Grieche. Es gibt keine zwei Lehren der Errettung. Und alle Apostel in Jerusalem damals waren über diese Sache vollkommen einig. Die haben einen Brief geschrieben. Und was der Brief beinhaltet, werden wir nachher sehen. Aber dann, etwas später, Wir kommen zu einem Rückkehr, 15, Vers 35. Und Paulus und Barnabas verweilten in Antiochien und lehrten und verkündigten mit noch vielen anderen das Wort des Herrn. Lehre und Verkündigung des Wortes des Herrn. Nach einigen Tagen aber sprach Paulus zu Barnabas, lass uns nun zurückkehren. So, hier haben wir den zweiten Rückkehr in diesen Kapiteln. Lasst uns nun zurückkehren und die Brüder besuchen in jeder Stadt, in der wir das Wort des Herrn verkündigt haben. Und sehen, wie es ihnen geht. Barnabas aber wollte auch Johannes mit dem Beinamen Markus mitnehmen. Paulus aber hielt es für richtig, den nicht mitzunehmen, der aus Pamphylien von ihnen gewichen und nicht mit ihnen gegangen war zum Werk. Es entstand nun eine Erbitterung. Zwischen wem? Zwischen Paulus und Barnabas. Hier war eine furchtbare Erbitterung, eine Zwiespalt, sagt Lukas. Und Paulus und Barnabas waren zusammen gegen die Lehre. Hier kommt jetzt ein Zwiespalt zwischen den beiden. Worüber? Es ist sehr wichtig, dass wir diese Frage beantworten. Und nicht nur das, um die Sache ein bisschen komplizierter zu machen, aber Wirklichkeit ist immer sehr interessant, weil sie kompliziert ist, nicht wahr? Um die Sache komplizierter zu machen, lesen wir merkwürdigerweise in Kapitel 16 und Vers 1. Er gelangte aber nach Derbe und Lystra und siehe, dort war ein Jünger mit Namen Timotheus, der Sohn einer jüdischen gläubigen Frau, aber eines griechischen Vaters. Er hatte ein gutes Zeugnis von den Brüdern Lystra und Ikonium. Paulus wollte, dass dieser mit ihm ausziehe und er nahm und, oh, bestimmt nicht. Das kann nicht sein. Vielleicht habe ich nicht die richtige Übersetzung hier. Und er nahm und beschnitt ihn. Nein, das darf nicht sein. Haben wir nicht gesehen hier, dass alle Apostel in Jerusalem zusammen waren und sagten, nein, die Beschneidung ist nicht heilsnotwendig. Wir werden durch Glauben gerettet plus nichts. Ja. Paulus, hast du vergessen? Was soll das heißen? Er nahm ihn und beschnitt ihn. Ich denke auch hier, wir wollen eine Antwort zur Frage. Warum ist es, dass Paulus hier den Timotheus beschneiden lassen kann und so streng gegen die Beschneidung hier oben ist? Aber sie sagen, es wäre viel leichter nicht gewesen, wenn wir diesen Vers 5 von 16, die Gemeinden nun würden im Glauben befestigt und nahmen täglich an Zahl zu. Wenn das nur als Vers 42 wäre in Kapitel 15, dann hätten wir diese kleine Geschichte über Timotheus nicht in diesem Zusammenhang betrachten müssen und dann wäre es leichter gewesen. Aber Lukas hat sein Buch so eingeteilt, dass ausgerechnet diese Geschichte, obwohl es zu einer nächsten Missionsreise eigentlich gehört, wir müssen diese Geschichte mit einbeziehen. Und der Grund ist völlig klar, weil es gehört dazu, zu dieser Frage der Beschneidung und ihr Verhältnis zur Errettung. Also gut dann. Hauptthema dieses Teils ist die Lehre des Heils. Was sind eigentlich die Bedingungen des Heils? Und insbesondere die Probleme, die entstanden sind, als das Evangelium zu den Heiden ging. Natürlich von vornherein, die Jungen haben das Evangelium gepredigt und vielleicht wissen sie, was geschieht sehr oft, wenn wir versuchen, das Evangelium zu Leuten zu predigen. Das geht eine Zeit sehr gut und dann jemand stellt eine Frage. Und dann kommen wir zurück. Also, diese Frage ist das, also ist das, was wir glauben an dieser Frage, ist das wirklich heilsnotwendig oder nicht? Und dann fangen wir an, darüber nachzudenken, was sind eigentlich die Bedingungen, worauf der Mensch gerettet werden darf? Und sehr oft ist es so, dass in unseren evangelistischen Tätigkeiten finden wir Fragen, worüber wir nachdenken müssen, und die sind sehr hilfreich, weil letzten Endes helfen uns diese Fragen wirklich klar zu sehen, was die Lehre des Heils ist. Und so ist es hier gewesen. Also, Paulus ist nach Zypern gefahren, wie wir gelesen haben. Und dieser falsche Prophet hat versucht, diesen Prokonsul abwendig machen vom Glauben. Paulus musste einen Wunder tun. Und so oft lesen wir, besonders im Römerbrief, wie das Paulus Herz gebrochen hat. Er war kein härter Mann nach seiner Bekehrung. Er liebte seine eigene Nation, sein eigenes Fleisch und Blut. Er hätte alles getan, die er tun könnte, um die Juden zu erretten. Aber er sagt uns in seinem Römerbrief, Kapitel 11, dass diese Verstockung in Teil zu den Juden widerfahren ist, damit letzten Endes sie gerettet werden. Aber wie gesagt, ich werde in diese Sache nicht eingehen. Wir kommen zu diesem Hauptpunkt hier in Geschichte 2, das heißt die Predigt in Antiochien. Und wie Paulus zu den Juden damals die Lehre des Heils gepredigt hat. Und es ist eine wunderbare Predigt. Ich hoffe, dass die Evangelisten hier sehr oft diese Predigt gestohlen haben. Um weiter zu sagen, daher ist diese Predigt hier. Wo Paulus zu den Juden, die dort in der Synagoge saßen, ihre Geschichte beschrieben haben und auf eine sehr interessante Art. Und ich möchte nur einige Sachen andeuten. Er sagte, Männer von Israel und die ihr Gott fürchtet, das heißt die gottfürchtige Heiden, die auch in der Synagoge waren, weil sie das Zeugnis von Israel unter den Nationen wahrgenommen hatten. Und die sind sozusagen, die fanden das Zeugnis Israels anziehend. Und hier finden wir eine Synagoge, die teilweise wenigstens diesen Auftrag erfüllt hat, als Licht für die Nationen. Es gaben gottesfürchtige Männer aus den Heiden auch in der Synagoge. Und er sprach von Gott, der das Volk Israel in Ägypten, und es ist interessant, das Wort, das er hier verwendet. Es gibt Leute auch heutzutage, die hören nicht gern das Wort Heil oder Errettung. Nicht? Wenn man über Errettung spricht, dann sind sie ein bisschen ablehnend. Hier Paulus, er hat gesagt, der Gott dieses Volkes Israel erwählt unsere Väter und hat sie aus Ägypten gerettet. Nicht ganz, nein, er hat sie erhört aus Ägypten. Wunderbar, das war ein sehr guter Anfang. Die wurden erhört aus Ägypten und durch die Wüste von Gott mit erhobenen Arm geführt. Und für 40 Jahre lang ertrug er sie. Und dann hat er 7 Nationen aus dem Land Kanaan hinausgeschmissen. Und dadurch errettet sie noch einmal, obwohl er das nicht erwähnt. Dann gab er ihnen Richter. Und dann begehrten sie einen König. Und Gott gab ihnen Saul. Und nachdem er ihn verworfen hatte, erweckte er ihnen David zum König. Welchem er auch Zeugnis gab und sprach, ich habe David gefunden, den Sohn Jessis, einen Mann nach meinem Herzen, der meinem ganzen Willen tun wird. Sehen wir, was Paulus hier tut. Er spricht zu den Herzen seiner Zuhörer an. Welche Jude könnte ihm hier widersprechen, als er begeistert über die Geschichte seines Volkes erzählte? Wie wunderbar Gott in die Geschichte immer wieder eingegriffen hatte. Wie wunderbar hat Gott das Volk aus der ägyptischen Knechtschaft herausgeholt und die 7 Nationen aus dem Land hinausgeschmissen. Warum? Weil er sein Volk liebte. Und ich kann mir vorstellen, dass die Juden damals, die sahen in Paulus, hier ist ein Mensch, der uns wirklich liebt. Das ist ein Grundprinzip für unsere Evangelisation, nicht wahr? Dass wir fangen an, wo die Leute sind und wir erreichen ihre Herzen. Aber das brauche ich nicht zu sagen, es gibt Leute hier, die das viel besser wissen als ich. Paulus predigte über der Gott, der Menschen befreit. Ja, ja, so war es in der Geschichte, diese Befreiung, jene Befreiung. Aber er wollte näher und näher wie ein kluger Chirurg und sie sahen das Messer nicht, wie eine Bombe explodiert haben. Aus dessen Nachkommenschaft hat Gott nach Verheißung dem Israel als Erretter Jesus gebracht. Und dann spricht er über ihn. Verworfen von den Obersten in Jerusalem. Und diejenigen, die jede Woche die Heilige Schrift gelesen haben, haben die Heilige Schrift erfüllt, indem sie ihn gerichtet haben. Und obschon sie, Vers 28, keine todeswürdige Schuld fanden, baten sie den Pilatus, dass er umgebracht werde. Und nachdem sie alles vollendet hatten, was über ihn geschrieben ist, nahmen sie ihn von Holz herab und legten ihn in eine Gruft. Und Paulus dann beweist zu seinen Zuhörern aus ihren Bibeln, die sie in der Hand hielten, dass nach der Heiligen Schrift ist er auferstanden. Wie es im zweiten Psalm steht, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und dann bewies aus Davids, aus einem anderen Psalm, dass er nicht im Grab gelassen werden soll, sondern auferweckt und nie die Verwesung gesehen hatte. So sei es euch nun kund, ihr Brüder. Was soll das alles heißen? Und hier natürlich haben wir nur eine Zusammenfassung der Predigt. Ich habe nicht den Eindruck, dass Paulus sehr kurze Predigte gehalten hat. Er hat natürlich ausführlich seine Bibelstellen belegt, aber woanders in der Apostelgeschichte haben wir diese Bibelstellen ausführlich belegt. Und daher wahrscheinlich Lukas hat die nicht immer die ganze Predigt wiedergegeben. Aber er kommt zum Hauptpunkt. Und ich kann mir vorstellen, diese Leute, was soll das heißen? Ist das wirklich in Jerusalem geschehen? Kann das sein, dass der längst erwartete Messias angekommen ist? Und dann sagt er, Brüder, durch diesen sei euch kund, dass euch die Vergebung der Sünden verkündigt wird. Von allem, wovon ihr durch das Gesetz Moses nicht gerechtfertigt werden konntet, wird durch diesen jeder Glaubenden gerechtfertigt. Oh, wie der Mensch sehnt nach Rechtfertigung. Was bedeutet das? Das bedeutet, ein richtiges Verhältnis mit Gott zu haben. Gott ist total heilig. Und das Problem für jede Religion ist die, dass die Menschen unheilig sind. Und wie kann eine richtige Basis gefunden werden, dass ein heiliger Gott ein richtiges Verhältnis mit den unheiligen Menschen haben kann? Was für eine Botschaft hat Paulus zu predigen? Durch diesen, der gestorben ist und auferstanden ist, was soll es heißen? Es soll heißen, dass in ihm ist die Erfüllung von allen Schatten, die wir im Alten Testament haben. Lamm, gestorben für Sünde. Und manche haben es begriffen. Gerechtfertigt. Warum? Gottes Gericht sagt, die Sünde, die Seele, die sündigt, soll sterben. Habe ich gesündigt? Ich habe gesündigt. Soll sterben. Und Christus hat meine ganze Schuld auf sich genommen, ist in meiner Stelle gestorben. Das bedeutet, dass die Forderung Gottes Gesetzes auf dem Kreuz erfüllt worden ist. Und Gott hat ihn auferweckt, klar zu beweisen, dass sein Opfer ein für allemal akzeptiert worden ist. Und ich darf vertrauen, in ihm haben und volle Vergebung bekommen, gerechtfertigt. Und ich darf nicht nur Vertrauen haben in Gottes Liebe, obwohl das wunderbar ist. Ich darf auch vollkommen Vertrauen haben in Gottes Gericht. Gottes Gericht sieht, dass Jesus für meine Sünde gestorben ist. Und Gottes Gericht spricht mich frei. Was für eine wunderbare Botschaft ist die Botschaft der Rechtfertigung aus Glauben, freigesprochen. Ein unzerstörbares Verhältnis mit Gott bekommen zu haben. Das war die Botschaft, die Paulus gepredigt hat. Aber Vorsicht, hat er gesagt, dass es euch nicht eintreffe, was in den Propheten gesagt ist. Seht ihr Verächter und verwundet euch und verschwindet, denn ich wirke ein Werk in euren Tagen, ein Werk, das ihr nicht glauben werdet, wenn es euch jemand erzählt. Gott liebt uns so sehr. Er wird nie mit Gewalt in unser Leben hineinkommen. Wenn wir die Tür schließen, er liebt uns so sehr, dass er, auch wenn er traurig ist, weggehen werde letzten Endes. Weil wenn er einfach mit Gewalt in unser Leben hereinkäme, dann, das wäre unserem Menschsein zu entwürdigen und aus uns Maschinenmenschen zu machen. Was für eine Botschaft. Aber hat diese Botschaft Auswirkungen? Wird es nicht bedeuten, dass die Heiden, besonders die Heiden, vielleicht auch doch die Juden, wenn wir das richtig verstehen, Paulus, wir haben vollkommene Vergebung in Christus, wir haben ein Verhältnis mit ihm. Oh, das wird bedeuten, ich habe freie Vergebung. Gut, meine Fahrkarte in den Himmel. Ich werde hinausgehen und alle Art Götzendienst betreiben. Das wird das nicht heißen. Sehen wir die nächste Geschichte und hier ist die Auswirkung. Wie wir gesehen haben, und ich skizziere es nur sehr kurz, Paulus und Barnabas haben den Heiden gestoppt. Nein, kein Opfern. Sie hätten dort eine riesige Möglichkeit, Hohenpriester eine neue Religion zu werden und sehr viel Geld daraus zu machen, nicht? Wie viele andere es getan haben in der Weltgeschichte hinterher. Aber die haben gesagt, nein, warum nicht? Weil das Evangelium setzt das Gesetz voraus. Im Gesetz heißt es, es gibt einen einzigen transzendentalen Gott, nicht wahr? Ein Gott, kein Abgötter. Und das Evangelium setzt das voraus, dass dieser ein Gott in Christus Fleisch geworden ist und für unsere Sünde gestorben ist. Und wenn jemand dieses Verhältnis durch Glauben in Christo bekommt, das wirkt sich in seinem Leben hinaus und produziert die Förderungen des moralischen Gesetzes in seinem Leben. Wie ich gestern Abend so oft betont habe, nicht durch Gesetzeswerke wird jemand gerettet. Aber wenn jemand gerettet worden ist, produziert das neue Leben in seinem Leben die Forderungen des Gesetzes. Und so eine traurige Sache, dass die Juden haben nicht gesagt, ja, Paulus und Barnabas, ihr habt Recht, gegen Götzendienst zu predigen. Auf der Stelle hat man die zwei gesteinigt. Auf welcher Seite waren diese Juden damals? Für oder gegen Götzendienst? Also gut, dann sind sie zurück und haben diesen schönen Bericht gemacht, wie Gott eine Tür geöffnet hat. Und das soll, wie ich schon gesagt habe, das ist immer wieder eine große Ermutigung für mich. Gott öffnet die Türen, nicht wir Menschen. Das dürfen wir nie vergessen, auch wenn es zu unserem Nachbar kommt. Und wenn Gott die Tür öffnet, niemand schließt sie wieder. So ein wunderbares Bericht. Also die Schwierigkeiten von außen beseitigt und Gott siegt. Aber Lukas ist sehr ehrlich. Er hat nicht so ein Gemälde gemalt, als ob die Urgemeinde so keine Probleme von innen hatte. Nein, nein. So, hier ist die zweite Seite. Hier kommen diese Männer aus Judäa und lehrten die Brüder. Und dann lesen wir, wenn als Saulus und die anderen nach Jerusalem gegangen sind, es gab einige der Pharisäer, die gläubig waren, die haben gesagt, man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz Moses zu halten. Was glaubten sie, diese Pharisäer? Glaubten sie an Jesus als Messias? Höchstwahrscheinlich. Und es kann auch sein, dass genau weil sie Juden waren und als Kinder, als Säuglinge selbst beschnitten worden sind, die hatten nie darüber nachgedacht, was ist eigentlich das Verhältnis zwischen diesem Ritus, dieser Zeremonie und der Rettung. Aber jetzt war es an Tagesordnung sozusagen. Jetzt müsste man wirklich diese Sache auf den Grund eingehen, damit man weiß, was sind eigentlich die Bedingungen des Heils. Die Botschaft ging zu den Heiden. Also was sollen wir tun? Hier in der Bibel, im Alten Testament, heißt es, dass man sie beschneiden lassen muss. Also gut, was machen wir mit denjenigen? Einige haben gesagt, natürlich, Mensch, ist völlig klar, wir lassen sie beschneiden. Punkt, aus. Und Paulus und Barnabas haben gesagt, nein. Aber ja, es ist doch durch Gnade, das wissen wir, aber die Beschneidung, das ist wenigstens ein kleiner Beitrag dazu, nicht wahr? Nein, sagte Paulus und Barnabas. Und es ist wichtig für uns, dass diese Frage vorgekommen ist, um ein für alle Mal diese Frage klarzustellen, was ist eigentlich das Verhältnis zwischen der Lehre des Heils, das heißt, wie man gerettet wird, und Riten und Zeremonien. Es gab eine riesige Zwiespalt. Und Paulus und Barnabas standen zusammen, die Aposteln Petrus und Jakobus standen zusammen mit Saulus und Barnabas. Das ist riesig interessant, weil sehr oft höre ich, ach ja, natürlich, Saulus glaubte das, aber wenn es kommt zur Bedingung, wie der Mensch gerettet werden wird, Jakobus hat eine unterschiedliche Meinung in der Sache, wissen Sie. Das ist nicht wahr. Hier in dieser Kernfrage, wie wird der Mensch gerettet? Alle Aposteln und Ältesten in Jerusalem stehen zusammen. Und noch eine Sache, Paulus ist nicht nach Jerusalem gegangen, um Erlaubnis zu bekommen, das Evangelium zu predigen. Er ist auch nicht nach Jerusalem hingegangen, wie er sagt im Galaterbrief, um festzustellen, ob er wirklich das richtige Evangelium besaß. Paulus wird zum letzten Tropfen Blut dafür kämpfen, dass er sein Evangelium direkt von Gott bekommen hat. Und nicht durch Menschen. Ah ja, sagt man, ich weiß, er bekam sein Evangelium nicht durch Menschen. Aber ich meine, von Gott durch Menschen. Nein, das auch nicht, sagt er in Galaterbrief. Direkt von Gott. Keine Tradition lag dahinter. Er darf uns direkt sagen, dass das Heil ist durch Glauben, Vertrauen an Christo, Bekennen der Sünde und Vertrauen an ihn plus kein Werke. Das darf er uns sagen. Und für die Geschichte und natürlich auch für heute ist das eine sehr, sehr wichtige Sache. Er ging nach Jerusalem, um eine Aussage zu bekommen, dass auf diesem Punkt stehen alle Aposteln zusammen. Und hier ist es so klar. Petrus steht zunächst einmal auf und sagt, was versucht ihr Gott, ein Joch auf den Hals der Jünger zu legen, das weder unser Vater noch wir zu tragen vermochten? Vielmehr glauben wir durch die Gnade des Herrn Jesus, in derselben Weise errettet zu werden wie auch jene. Auch wir Juden, nicht durch Riten, sondern durch Glaube an Jesus. Und Jakobus hat unterstützt, auch von dem Alten Testament. Also, es ist völlig klar, nicht wahr, dass die Aposteln haben nie die Meinung vertreten, dass solange man an Jesus glaubt irgendwie, es sei völlig einerlei, welche Meinung oder Meinungsunterschied man hat in dieser Frage, wie wird der Mensch geheilt? Es ist ein Grundprinzip des Evangeliums, dass kein Ritus uns heilt, nur Glauben, persönlichen Glauben in Jesus Christus. Und wenn wir hier verschwommen sind und Kompromisse machen, das ist natürlich ein Rückkehr in Judaismus. In dem Brief, die Apostel danach geschrieben haben, die haben gesagt, wir haben gehört, dass einige Leute von uns gegangen sind, die haben sich so vorgegeben. Die haben eure Seelen verstört. Es war ihnen überhaupt nicht einerlei, was daraus entstanden ist. Diese Leute, die kamen mit dieser Irrlehre, die sagten, wir kommen aus Jerusalem. Das ist der Grund, warum natürlich die Apostel zurück nach Jerusalem gegangen sind. Ich sage das deswegen, weil wir haben schon vorhin gesehen, dass diese Gemeinde in Antiochien steht vor dem Herrn. Und das Verhältnis zwischen der Gemeinde und Antiochien und Jerusalem ist sehr klar ausgedrückt in Kapitel 11. Die Sache hier in 15 ist nicht Jerusalem als Hauptquartier der Gemeinden. Nein, nein. Es ist, dass Leute kamen und sagten, wir sind von Jerusalem. Zum Beispiel, wenn heute einige Lehrer kommen und sagen, ich komme aus Cardiff, sagen wir, und ich vertrete eine Irrlehre, dann hätte sie Recht, hier nach Cardiff zu sagen, wer sind diese Leute? Und so haben die in Jerusalem gemacht. Also dann, die haben dann einen Brief geschrieben, und der Brief ist an und für sich sehr interessant, weil der Brief enthält zunächst Vers 28, denn es hat dem Heiligen Geist und uns gut geschienen, keine größere Last auf euch zu legen als diese notwendigen Stücke, euch zu enthalten von Götzenopfern und von Blut und von Ersticktem und von Unzucht. Wenn ihr euch davor bewahrt, so werdet ihr wohl tun. Lebt wohl. Das ist sehr interessant, was in diesem Brief gibt, weil es gibt zwei Schichten hier. Zunächst einmal die moralische Schicht, Unzucht, Götzenopfern und so weiter. Das heißt, die Apostel und Ältesten in Jerusalem haben sie einfach daran erinnert, dass wahre Bekehrung Charakter produziert. Das ist sehr wichtig, dass diese Lehre des Heils nicht missverstanden wird. Aber zweitens, von Blut und von Ersticktem. Das hat zu tun mit den jüdischen Gesetzen über Lebensmittel. Und den Aposteln und Ältesten schien es gut, weil viele bekehrte Heiden lebten in Städten, wo es nach wie vor eine Synagoge war und viele gläubige Juden waren. Die haben sie ermutigt, das jüdische Gewissen zu respektieren. Das ist auch ein Teil unseres Auftrags. Es hat nicht mit dem Verlangen des Heils natürlich nichts zu tun. Aber wahre Heil, wahre Rettung sollte in uns produzieren, ein Charakter, der heilig ist, und auch, dass wir auch Rücksicht nehmen über die Gewissen von anderen. Und vielleicht darin liegt die Lösung dieser Frage, die ich vor einer halben Stunde gestellt habe. Warum hat Paulus Timotheus beschnitten? Aber bevor wir zu dieser Frage kommen, darf ich ein paar Bemerkungen machen über diesen Zwiespalt zwischen Paulus und Barnabas. Worüber ging es? Es ging über nicht Grundprinzipien der Rettung, wie man gerettet wird, sondern diese Erbitterung entstand über Methoden im Werk des Herrn. Lukas ist sehr ehrlich. Und was einmal geschehen ist, ist öfters geschehen im Laufe der Geschichte. Dass gläubige Leute, sehr begabte Leute, die haben Meinungsunterschiede über Methoden im Werk des Herrn. Wenn es zum Grundprinzipien des Evangeliums kam, die stehen zusammen. Aber die hatten unterschiedliche Meinungen, wenn es kam zu Methoden. Ich darf Ihnen sagen, was sie nicht getan haben.
Paulus ist nicht hingegangen mit seinem Team und sagten, dort sind meine Gemeinden. Und bitte schön, gehen Sie niemals in eine der Barnabas-Gemeinden. Und Barnabas ist nicht hingegangen und Gemeinde gegründet, die Barnabas-Gemeinden hießen, und hat den Jüngern gesagt, und sie dürfen nie zu einer Paulus-Gemeinde, weil, wissen Sie, wir sind von unterschiedlichen Meinungen, wie man das Werk des Herrn machen soll. Und darin liegt eine Lektion für uns, die sehr klar ist, nicht wahr? Oh, wir müssen lernen zu unterscheiden zwischen zwei Graduierungen, zwei Kategorien von Problemen. Wenn es zum Grundwahrheiten des Evangeliums kommt, zusammenzustehen, auch wenn wir nicht völlig einig sind über wie das Werk eigentlich gemacht werden soll, ob der kommen soll oder ob der andere. Aber so oft geben wir die Welt den Eindruck, dass diese kleinen Unterschiede, die sind Unterschiede, die die Lehre betreffen. Das ist schade, nicht wahr? Also kommen wir dann zu dieser letzten Geschichte, sehr kurz jetzt. Hier war Timotheus, und weil seine Mutter Jude war, war er halb Jude. Und Paulus hat ihn beschnitten. Warum? Nicht, um Errettung zu bekommen. Ich nehme an, aus dem Grund, warum in diesem Brief einige Gewissenssachen erwähnt würden. Es gibt überhaupt keinen Gegensatz hier, weil wir sprechen über eine andere Kategorie. In Galaterbrief macht es Paulus uns deutlich, dass wenn man die Beschneidung nicht als heilsnotwendig macht, dann ist es egal, ob man beschnitten ist oder nicht als Jude. Und Timotheus als halber Jude würde nie akzeptiert von den Juden, wenn er sich nicht beschnitten lässt. Das heißt, Paulus wollte diesen Mensch in seinem evangelistischen Team haben. Und Paulus ging immer wieder zuerst zu den Juden. Und die Juden wären nicht bereit, Timotheus anzuhören gewesen, natürlich, wenn er nicht selbst bereit wäre, das Kennzeichen eines Judens zu tragen. Weil nach ihrem Gewissen noch war das Kennzeichen eines Judens. Ich werde Ihnen ein moderneres Beispiel geben, damit wir das verstehen. Sie kennen alle Schottland, es ist sehr weit von hier. Und es wäre gut, natürlich dieses Land zu evangelisieren. Ich hoffe, dass keine Schotten hier sind. Es wäre sehr gut dorthin. Vielleicht eines Tages werden wir nach Schottland kommen als Missionar. Und dort glaubt man, in einigen der Inseln und auch im Festland, an den Sabbat. Sabbat halten ist für sie nach ihrem Gewissen ein Teil des moralischen Gesetzes. Also gut, für mich ist es kein Teil des moralischen Gesetzes. Und für uns alle wahrscheinlich. Wir kommen, ich nehme an, sowohl am Samstag als auch am Sonntag in unsere Autos. Also gut, ich fahre nach Schottland mit dem Evangelium. Sehr gut, ich komme in ein Dorf und dort fahre ich in meinen Käfer hin. Und niemand hört mich zu. Warum? Weil nach ihrem Gewissen bin ich am Sabbat in einem Auto gefahren. Und daher schließen sie, der Mann kann kein Echtgläubiger sein. So was tue ich. Ich bestehe darauf. Ich habe das Recht, am Sabbat und am Sonntag und was weiß ich, mein Auto zu fahren. Also gut, aber das Evangelium wird dieses Volk nie erreichen. So was tue ich. Ich komme zu Fuß. Nicht, weil ich glaube, dass das eine Sache der Heilsnotwendigkeit ist, sondern weil ich mich, weil es keine moralische Sache ist, ich richte mich nach ihrem Gewissen, damit ich zu ihnen komme. Ich betone, weil es keine moralische Sache ist. Es gibt Leute, wenn sie Paulus lesen, zu den Juden würde ich Jude und so, dass die meinen, also alles ist erlaubt. Das ist natürlich eine Lüge und Unsinn. Wenn es eine Gewissenssache ist, Aber in meiner Predigten zu diesen Leuten werde ich es sehr klar machen. Das Enthalten von Autofahren am Sonntag wird nie einen Beitrag zur Rettung machen. Und so, wenn wir diese Dinge auseinanderhalten, wir können sehr leicht sehen, warum Paulus Timotheus beschnitten ließ. Es hat nichts mit, wie er Errettung in Christus bekommen hat, sondern es hat zu tun mit dem Tragen des Kennzeichen des Judens. Und um ihn akzeptabel zu den Juden als Evangelist zu machen, Paulus ließ ihn beschneiden. Paulus war ein sehr ausgeglichener Mann. Und es ist für uns sehr wichtig zu lernen, Unterschiede zu unterscheiden zwischen Gewissenssachen und Sachen, die mit der Grundlehre der Rettung zu tun haben. Noch einmal darf ich das betonen. Erste Hälfte, die Lehre des Heils, Opposition von außen. Gott öffnet die Türe. Der zweiten Hälfte, und Gott sei Dank, dass diese Kapitel in der Schrift sind. Weil durch die ganze Geschichte haben Leute immer wieder zurück ins Judentum gerutscht. Und Riten, die auf Babys vollzogen werden, nötig gemacht, um das Heil zu bekommen, sagen alle Aposteln zusammen, es geht nicht, es ist durch Glauben, keine Werke. Die Juden und die Heiden, die sind auf gleicher Basis durch Christus gerettet. Gott segne uns sein Wort und lasst uns hinausgehen und diese frohe Botschaft den anderen weitersagen.